Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Samstagsrundschau. Mit Geraldine Eicher.
Im Stadion fliegen Leuchtpetarden und Fäuste. Vor dem Stadion ringen gegnerische Sportfans miteinander. Und die Politik, die ringt um Lösungen. Gegen wieder ist sie in den letzten Jahren zu Ausschreitungen im Sport gekommen. Das hat gekostet, Geld und Nerven. Lang ist aber keine tragfähige Lösung zustande gekommen. Gestern haben sich die kantonalen Polizeidirektorinnen und Polizeidirektoren dahinter gesetzt und Massnahmen beschlossen. Was für Probleme Gewalt im Sport mit sich bringt, das weiss der bernische Polizeidirektor Hans-Jürg Käser. Der freisinnige Regierungspräsident hat 7 grössere Sportstadien in seinem Kanton und auch sonst ein paar aktuelle brisante Dossier in seiner Direktion. Ja, Hans-Jürg Käser, ein Alkoholverbot, zumindest zum Teil der Zwang zu einer Fankarte, nur noch Sitzplätze, keine Stehplätze mehr. Wie dringend waren die Massnahmen eigentlich?
Also ich denke, die Bevölkerung hat jetzt langsam gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Bei uns sind die Verhältnisse in dem Sinn verrückt, dass die gesetzlichen Bestimmungen, die eigentlich vorhanden wären, offenbar zu wenig grundsätzlich und auch zu wenig konsequent umgesetzt werden. Und die Konferenz von der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren hat sich jetzt auf eine Policy geeinigt. Die wird auch unterstützt vom Herrn Bundesrat Maurer. Und diese Policy soll dazu führen, dass wir wieder normale Verhältnisse haben bei den Fußball- und Hockeyspielen der beiden obersten Ligen, damit alle Zuschauerinnen und Zuschauer gefahrlos die Match besuchen können. Aber das ist das Einzige, was darum geht.
Wenn es so dringend war, staunet man schon, wie lange es ist gegangen. Es hat runde Tische gegeben mit Samuel Schmid und dem Ueli Maurer, dem jetzigen Bundesrat. Also das hat Jahre gedauert.
Ja, ich bedauere, dass es so lange gedauert hat. Ich stelle aber fest, dass die Policy, die jetzt gestern ist beschlossen worden, wahrscheinlich die erstmalige solche Chance ist, wo man versucht hat, mit einigem Erfolg alle Akteure ins Boot zu holen. Und alle Akteure haben sich dazu bekennt, dass sie in dieser Richtung jetzt Unterstützung geben wollen. Der Rundtisch auf der Bundesebene, das ist relativ abstrakt natürlich, aber die Fancard kommt vom runden Tisch auf der Bundesebene. Und der Rundtisch will die auf die Saison 2011-2012 in Kraft setzen. Alle anderen Massnahmen, die gestern sind beschlossen wurden, die werden müssen umgesetzt werden in den einzelnen Kantonen, namentlich mit den einzelnen Clubs und mit den Städten und Gemeinden, wo die Clubs daheim sind.
Von dieser Fankarte, der hat es angesprochen, von dieser verspricht man sich auch auf eurer Seite viel. Das ist aber eine Idee, die schon mehrfach auf dem Tisch war, immer wieder verworfen worden ist, weil es schwierig ist umzusetzen, wie weit die Leute dazu zwingen, überhaupt so eine Fankarte auszustellen.
Die Fankarte ist ein Element von zahlreichen Elementen, die hier müssen funktionieren. Ganz zentral ist, dass in den Leitungen, in der Chefetage der Clubs die Einsicht geweckt wird, dass ihre private Veranstaltung eigentlich in ihrer Verantwortung abläuft. Und es kann nicht sein, dass für private Veranstaltungen wie Fußballspiel und Hockeyspiel die öffentliche Hand ausufernde Sicherheitskosten muss übernehmen, wo letztlich Steuergelder sind. Das begreifen die Bevölkerungsmehrheit nicht mehr. Also müssen wir dort handeln. Und ich betone, es handelt sich immer um etwa maximal 2% der Zuschauer. Also der weitaus überwiegende Teil hat überhaupt gar kein Problem. Der hat auch nichts zu befürchten.
Aber mit der Fankarte wird ja genau der in die Pflicht genommen. Weil der Grossvater, der mit seinem Enkel Sohn an einem Match fährt, dazu verpflichtet, sich quasi zu fischieren.
Also die Fankarte ist einfach ein Ausweis, wo Personalien drauf sind. Und eigentlich ist die Fankarte natürlich vor allem denkt für die Fans, die im Fansektor sind, also Gästefans im Fansektor, wenn sie an ein Auswärtsspiel gehen. Das ist eigentlich unser Fokus. Im Detail, wie die Fankarte wird ausgesehen, das muss man noch aushandeln. Das ist für mich aber nicht das zentrale Element von diesem Massnahmenkatalog, wo gestern ist beschlossen worden.
Beschlossen worden ist beispielsweise so, dass man eben eigentlich nur noch mit dieser Fankarte und wenn man dann an ein Auswärtsspiel reist, wo im Gästensektor sitzen will, also zu den eigenen Fans, dass man dann mit einem Kombi-Ticket muss kommen, dass man also quasi mit einer organisierten Fanreise muss anreisen. Wenn man jetzt also als Berner IB-Fan an einen Basler Fan ein Match fahren will, heisst das künftig, wenn man nicht zumindest unter diesen zigtausend Basler Leuten, die dort sitzen, mit dem IB-Schau sein, weil man findet, das ist vielleicht nicht der richtige Ort, bisschen ungemütlich, wenn man dann als Berner jemand angegangen wird, sondern man will die Gästesektor sitzen, dann muss man künftig organisiert mit den möglicherweise schon angetrunkenen IB-Fans nachher auf Basel reisen.
Also jetzt habt ihr natürlich ganz einen Haufen Themen in eine Frage gekleidet, oder? Ich muss das ein bisschen probieren, auseinanderzunehmen. Die meisten Leute haben noch nie einen Fansektor oder eine Fankurve von nachem gesehen. Im Status Suisse zum Beispiel sieht das aus wie eine Hochsicherheitstracht von einem Gefängnis oder wie die Organisation im Zirkus Knie, wenn die wilden Tiere in die Manege gehen. Das ist eigentlich der Fansektor. Und das ist der Sektor, der so muss gesichert werden, weil gewaltbereite Fans dort hier ihr Unwesen treiben. Die weitaus meisten Fans, ich betone das noch einmal, die sind überhaupt gar kein Problem. Die wollen einfach den Match schauen, die haben auch Emotionen, aber die sind anständig, die wissen, wie man sich aufführt. Zum Alkohol nehme ich an, kommen wir später in der Sendung noch dazu, weil das ist ein zentrales Thema. Kombi-Ticket. Wir haben einfach erlebt in den Ländern, die wir besucht haben, also das ist in England, in Belgien, in Holland, auch in Freiburg, im Breisgau, dass das Kombi-Ticket ein wichtiges Element ist, wie man Fans oder Hooligans oder in Deutschland auch Ultras, solche Fans, die eine gewisse Gewaltbereitschaft, bis eine höhere Gewaltbereitschaft haben, wie man die kann kontrolliert zum Stadion führen. Und es wäre ein Ziel von uns, dass solche Fans inskünftig nur noch mit einem definierten Transportmittel zum Stadion kommen, mit einem Car oder mit einem Extrazug. Und beim Besteigen vom Extrazug finden schon die ersten Kontrollen statt. Dort kann man schon kontrollieren, wie es mit dem Alkoholpegel ist. In diesen Ländern ist zum Beispiel in diesen Bussen und in diesen Extrazügen ein Alkoholverbot. Das
aber kann man dort in der Schweiz wird es nicht hundertprozentig umgesetzt, so wie es jetzt angedenkt ist, sondern nur bei den Spitzenspielen.
Aber das kann man dort durchsetzen. Das könnte man dort durchsetzen.
Aber wenn der will, Kantone verantwortlich.
Natürlich. Wir sind ein föderalistisches Land. Kantone sind verantwortlich und Gemeinden sind verantwortlich und namentlich Clubs sind verantwortlich. Und wir wollen in dem Zusammenführen von diesen Akteuren in der gemeinsamen Verantwortung das Ziel erreichen. Ich bin überzeugt, dass man mit einem solchen Kombi-Ticket ganz einen wesentlichen Teil der Probleme bereits dort ausschliessen könnte, wo sie entstehen, nämlich beim Einsteigen in den Bus oder in den Extrazug.
Aber manchmal passieren eben schon auf solchen Fahrten Probleme. Da hat so ein Problem auch im Kanton Bern, wo sich gegnerische Fans im Grauholz auf der Autobahnraststätte gegenseitig geschlagen haben. Also dort gibt es auch Probleme, da ist damit nicht aus der Welt.
Bis jetzt gibt es die Probleme, weil noch nicht alle Akteure begriffen haben, was das bedeutet. Oder? Also darum fordern wir ja Stewards von den Clubs, die mit ihren Fans an die Auswärtsspiele reisen. Es müssen auch Polizeispotters in diesen Bussen oder in diesen Extrazügen
mitfahren. Also Kinder von der Szene, die wissen, wer welcher Pappenheimer ist.
Genau. Und wenn ihr das Beispiel vom Grauholz erwähnt, dort darf ich immerhin sagen, dass die 18 Randalierer, die man dort hier identifiziert hat, die haben sich alle ausnahmslos bei der Polizei gemeldet. Dort laufen nicht das Verfahren.
Aber läuft man mit solchen Massnahmen in Gefahr, dass sich das Problem einfach verschiebt, beispielsweise in eine andere Liga oder einfach an einen anderen Ort? Solche Probleme hat man ja erkannt, auch in England, wo man strenge Massnahmen hatte, dass sich einfach die Fans nach einem anderen Ort getroffen und dort aufeinander eingeprügelt haben.
Ja, da stelle ich mir einfach die Frage, ob das Fans sind. Oder ein Fan ist eigentlich einer, der seine Mannschaft unterstützen und will schauen, wie seine Mannschaft spielt. Und wenn Clubs realisieren, dass sättige Fans, in Anführungszeichen, die nur randalieren wollen, eigentlich ihm schaden. Oder ihnen schaden. Oder den Clubs schaden. Dann werden sie bereit sein, sättige Massnahmen auch aktiv zu unterstützen und mitzutragen. Das ist unsere Hoffnung, aber dort werden wir auch darauf herwirken. Und wir haben einen Hebel. Zudem kommen wir auch noch, was die Sicherheitskosten angeht, für dort entsprechende Erfolge herzubringen.
Aber genau, nehmen wir das Beispiel Sicherheitskosten, genau dort sind ja jetzt im Augenblick keine Massnahmen beschlossen worden. Der Kanton Bern kommt beispielsweise von den Club IB und SCB jährlich 60'000 Franken, hat aber 2,8 Millionen Franken Kosten. Also der unbescholtene Steuerzahler, der nie an ein Spiel geht, muss da Kosten zahlen. Und der hat rechtlich das Mittel vom Bundesgericht bestätigt, mehr zu verlangen von den Club. Warum macht er das nicht?
Das ist ganz eine entscheidende Frage. Das ist auch eigentlich eine entscheidende Zusammenhang zu den Massnahmen, die wir jetzt beschlossen haben. Es ist nicht der Kanton Bern bei uns, der die 60'000 Franken bekommt von IB und vom SCB, es ist die Stadt Bern. Weil die Verantwortlichkeit für die öffentliche Sicherheit im Kanton Bern ist bei den Gemeinden. Mittel sind aber bei der Polizei, beim Kanton. Also da ist die Schnittstelle, mit der müssen wir leben. Die Massnahmen, die wir gestern beschlossen haben, die gehen in der Richtung, dass wir Clubs in die Verantwortung ziehen, dass die Clubs die Auflagen zu beherzigen haben. Es werden Vereinbarungen erarbeitet werden mit jedem Club, an jedem Standort, wo er ist. Das ist im Kanton Bern, sind das 7, wie ihr erwähnt habt. Und in diesen Vereinbarungen werden alle die Massnahmen drinnen sein. Die werden sich auch in dem Sinn an das Papier vom Code of Conduct von der Swiss Football League anlehnen. Weil die Swiss Football League hat ihrem Code of Conduct eigentlich ganzen Haufen von dem schon aufgenommen. Das hat mich sehr gefreut. Jetzt muss man es dann noch machen. Jetzt muss man dann noch bereit sein, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Und wenn die Vereine die Auflagen erfüllen, ihre Leistung bringen und durch das die Sicherheitskosten reduziert werden, dann haben wir keine Veranlassung, Rechnungen zu stellen an die entsprechenden Clubs. Wenn das nicht passiert, also wenn Clubs nicht mithelfen, dann wird die öffentliche Hand, gestützt auf das Bundesgerichtsurteil, die Rechnungen präsentieren.
Was heisst das konkret jetzt für euch als Polizeidirektor im Kanton Bern? Bei der nächsten Ausschreitung wird die Rechnung präsentiert.
Also wir haben es schon in der Vergangenheit gemacht. Wir haben im Februar 2008 bei einem Spiel vom Schlittschuhclub Langenthal gegen EHC Olten Sicherheitskosten im Umfang von 60'000 Franken an der Stadt Langenthal in Rechnung gestellt und die hat gezahlt. Und das werden wir in Zukunft vermehrt machen, wenn die Massnahmen nicht greifen. Weil es ist, wie ihr gesagt habt, wenn die Sicherheitskosten allein im Kanton Bern für die Fußball- und Hockeyspiele im letzten Jahr 2,8 Millionen Franken betragen haben, dann ist das etwas, das nicht haltbar ist. Und dann müssen wir von diesem Niveau runterkommen, wieder auf ein vernünftiges Niveau. Ich betone es noch einmal, es sind private Anlässe, wo die Verantwortung eigentlich bei den Veranstaltern ist und das sind Clubs.
Aber ihr sagt jetzt, eigentlich habt ihr jetzt nur mit den Entscheiden von gestern in der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz habt ihr nur entschieden, das umzusetzen, wo eigentlich gesetzlich Grundlagen jetzt schon da sind. Ihr geht nicht weiter, warum nicht, wenn es so dringlich ist.
Wir gehen nicht weiter, weder die gesetzlichen Bestimmungen, die wir haben. Wir stellen einfach fest, dass irgendwie die Optik in unserem Land nicht mehr ganz dort ist, wie sie sollte sein. Darum brauche ich das Wort verrückt. Oder? Die Optik ist die, dass Fanclubs bestimmen, wie die Regeln sind, heutzutage, faktisch. Ich erinnere an das Spiel vom FC Basel in Zürich oder ich erinnere an Cup-Finale IB Sion, wo die Fanclubs erklären, welche Route für ihre Umzüge sie wählen. Das kann nicht sein. Das kann so definitiv nicht sein. Politik muss sagen, wie es geht. Die Polizei muss können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre Aufgabe erfüllen. Und Strafverfolgungsbehörden sind angehalten, nachher in enger Zusammenarbeit mit der Polizei die entsprechenden Strafverfolgungen aufzunehmen und Urteile zu sprechen. Und zwar schnell, nicht 3 Jahre nach dem Anlass.
Die sind ja vorgängig andere Orte anschauen, wie sie in anderen Ländern läuft und haben gemerkt, denke ich, in der Schweiz geht man relativ moderat um mit gewalttätigen Fans. Ihr habt aber eben keine Entscheide getroffen, wie lebenslängliche Stadionverbote, Sachen, die es in anderen Ländern gibt. Warum nicht?
Ja, wir haben eigentlich keine Entscheide getroffen, die neue gesetzliche Bestimmungen brauchen, weil wir überzeugt sind, dass wir unsere gesetzlichen Bestimmungen anwenden müssen. Das wird in anderen Ländern viel konsequenter gemacht und in der engen Zusammenarbeit von allen Akteuren. Und genau das wollen wir auch herbringen. Wir wollen die alle im Boot haben. Wegen dem haben wir im Vorfeld von dem Papier, das wir beschlossen haben, mit der Spitze der beiden Verbände natürlich Kontakt gehabt, mit der Konferenz der kantonalen Strafverfolgungsbehörden der Schweiz, nachher mit den Polizeikommandanten. Ich habe persönlich auch mit Spitzen von unseren Clubs bereits Kontakt aufgenommen und mit den verantwortlichen Gemeinderäten in diesen Städten und Gemeinden, wo die Clubs daheim sind. Und dann werden wir in dieser Vereinbarung ganz spezifische Regeln, wie jetzt die Regeln müssen gehen, gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen. Und das Stadionverbot, das muss in unserem Land deutlich rigoroser durchgesetzt werden, weder das bisher der Fall ist. Da gibt es auf der Bundesebene die Hugendatenbank. Die Datenbank ist vorhanden, aber nicht alle Standorte von allen Clubs haben gleich viel Randalierer dorthin gemeldet. Das ist auch etwas, wo einfach die Regeln nicht eingehalten werden. Wir sind überzeugt, dass die Hugendatenbank muss gespissen werden mit den Leuten, die sich nicht an die Regeln halten und dass auch Fotos müssen dabei sein. Damit die spüren, dass ein Stadionverbot ihnen wehtut.
Also ich höre raus, ihr wäre gerne noch einen Schritt weiter gegangen, als jetzt gestern beschlossen worden ist.
Ich bin überzeugt, dass wir rigoroser müssen werden. Das ist klar. Aber ich bin auch der sagt, auch die Fanarbeit ist ein Bestandteil. Und die Fanarbeit muss halt lokal passieren. Die muss in Bern passieren bei den IB-Fans und bei den SCB-Fans und in anderen Städten mit ihren Clubs. Auch Fanarbeit ist auch ein Element. Es ist also nicht nur Repression, es ist auch Prävention, die hier eine Rolle spielt. Aber die Repression im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gegen Leute, die sich gegen das Gesetz vergehen, ist etwas Zentrales. Und ich möchte hier bei dieser Gelegenheit noch einfach erwähnen, welche Verbrechen das hier eigentlich im Fokus sind. Oder? Das sind nicht Velodiebstähle und kleine Betrügereien. Hier geht es um Landfriedensbruch, es geht um Gewalt gegen Leib und Leben und es geht um Gewalt gegen die Polizei. Also das sind drei zentrale Rechtsgüter, die hier tangiert werden. Wenn ein Land nicht in der Lage ist, Landfriedensbruch zu ahnden nach dem Gesetz, dann ist es weit gekommen mit ihm.
Das sind ja auch gerne. Die English Way of Life pflegen auch gerade in England. Sie haben beispielsweise Geldbussen noch viel höher gegenüber Leuten, die ein Stadionverbot haben, aber dann gleich verwünscht werden im Stadion. Bis zu 15'000 Franken, habe ich gelesen, wird man dann bestraft bei uns. Das war 100 Franken möglicherweise. Also sind wir da einfach viel zu nett mit den Leuten, die noch einmal ins Stadion reingehen.
Ja, das ist etwas, was mich persönlich ärgert, dass das so ist. Wir haben halt jetzt noch 26 verschiedene Strafprozessordnungen. Ab dem 1. Jänner 2011 haben wir eine eidgenössische Strafprozessordnung. Da verspreche ich mir etwas. Und auf der anderen Seite aber ist es tatsächlich so, dass ich der Auffassung bin, dass man zwar Strafenkatalog in anderen Bereichen hat, wo man sich daran hält. Das ist zum Beispiel im Strassenverkehrsgesetz. Dort ist es relativ einfach. Und genau hier, wo aber wirklich Gewalt im Spiel ist, gegen Menschen, gegen Leben, hier haben wir bis jetzt nicht geschafft, einen anständigen Strafenkatalog einzuführen. Und wenn die Strafen den Randalierern nicht wehtun, dann schrecken sie nicht ab. Da bin ich überzeugt, dass es nur mit rigorosen Strafen dazu geführt werden kann, dass es denen wehtut und dass das nachher bessert.
Gestern bei den kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren Hans-Jürg Käser noch ein anderes heisses Eisenanpack, nämlich der sicherheitspolitische Bericht vom Bundesrat, der ja noch im Entwurf da ist, der jetzt auch noch rausgeschoben ist worden bis im Frühling. Da drin werden Grundzüge für einen Sicherheitsverbund Schweiz festgelegt und dass die Verantwortung eigentlich bei fast allen Krisen, wie es ja jetzt so ist, bei den Kantonen ist. Ist das überhaupt gut?
Ja, das ist gut. Das ist im Sinn vom föderalistischen Aufbau von unserem Land. Ihr wisst, dass es ja eigentlich keine Bundespolizei gibt. Es gibt 26 Kantonspolizeikorps. Insgesamt haben wir in unserem Land nur 16'000 Polizisten. Also wir haben sehr eine dünne Polizeidichte. Auf 440 Einwohner haben wir einen Polizist. Aber ich bin überzeugt, dass unsere offene Gesellschaft und das Zusammenleben in dieser Willensnation Schweiz eigentlich nicht grundsätzlich anders muss organisiert werden. Die weitaus meisten Krisen, die wir haben, die werden nicht Krisen sein, wo die Armee muss mobilisiert werden mit einem Oberbefehlshaber. Da werden keine Panzerschlachten mehr geführt werden, sondern Krisen sind ganz andere. Und wegen dem habe ich mir vom sicherheitspolitischen Bericht eigentlich Antworten auf die Bedrohungen, die unser Land könnte tangieren, erhofft. Und habe nachher erwartet, dass wenn der sicherheitspolitische Bericht vorliegt und breit diskutiert wird, dass man nachher kann sagen kann, wie jetzt die Armee soll aufgestellt werden auf der einen Seite und wie im Verbund mit den Kantonen nachher die Schnittstellen sollen geregelt werden. Von dem her bedauere ich, dass er jetzt noch nicht vorliegt. Aber ich bin überzeugt, dass nach der Diskussion, wenn er jetzt überarbeitet muss werden, dann muss man genau in der Richtung, wie es jetzt andenkt ist, nachher die Schnittstellen definieren und sagen, wer das wenn, welche Verantwortung hat.
Der Föderalismus als Grundprinzip in der Schweiz, aber jetzt geht das Beispiel Pandemie, zeigt uns ja, dass sie im Augenblick nicht verhält, wenn überall Kantone können machen quasi, was sie wollen oder selber können planen, sondern es hat auch der BAG-Chef Zeltner heute müssen sagen, es braucht ja eigentlich mehr Führung vom Bund. Jetzt in einem Beispiel, wo man das Gefühl hat, das wäre doch einfach zu handhaben, die Impfungen.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, wo der Verzug passiert ist, der jetzt hier offenbar in unserem Land zum Vorschein gekommen ist. Wir haben einfach, wenn ich als bernischer Regierungspräsident rede, hier unsere Beschlüsse auf der Ebene der Regierung zu einem relativ frühen Zeitpunkt gefasst. Und ich denke, wir wären zeitgerecht vorhanden gewesen. Warum? Dass der Impfstoff lang gebraucht hat, bis er homologiert ist, bis er eigentlich zur Verfügung gestanden ist. Das ist nicht der Grund, im föderalistischen Aufbau von der Schweiz zu suchen, nach meinem Dafürhalten. Das sind Gründe an einem anderen Ort.
Aber die einen haben früh bestellt, können früh impfen, die anderen haben halt den Pech gehabt. Also so kann es dann auch nicht fair funktionieren im Föderalismus in dem Staat Schweiz.
Ja, aber wisst ihr, wenn die Differenz zwischen dem Frühen und dem Späten eine Woche ist, dann ist ja das noch einigermaßen im Hick.
Das kann eine grosse Ansteckungswelle sein. Oder man kann sich vorstellen, wenn es jetzt nicht eine Pandemie ist, sondern ein grosses Naturereignis, eine grössere Katastrophe. Der zuerst bestellt hat, vielleicht eher Hilfe. Also braucht es dort nicht deutlich mehr Führung vom Bund? Ist das nicht einer der Schwachpunkte, der jetzt eben dem sicherheitspolitischen Bericht auch zum Tag kommt?
Also wenn ihr das Beispiel von den Naturereignissen nehmt, da haben wir ja im Kanton Bern eine reiche Erfahrung, 2005, 2007. Und wir stellen fest, dass bei Naturereignissen natürlich primär einmal das kantonale Führungsorgan gefragt ist und nachher die Schnittstelle zu der Armee. Und die Armee ist für uns dann die Territorialregion. Bei uns ist es Territorialregion 1. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Zusammenarbeit sehr schnell und sehr effizient geklappt hat. Das Problem wird dann sein, wenn mehrere Naturereignisse von solch grossem Ausmass wie 05 in mehreren Kantonen passieren, ob dann die Armee in der Lage ist, allen Support zu liefern, den wir eigentlich von ihnen erwarten. Das ist dort vor allem das Problem, das ich sehe.
Ja, beim sicherheitspolitischen Bericht steht ja genau bei so grösseren Ereignissen, oder mehrere Kantone oder das ganze Land oder sogar das Ausland betreffen, da könnte der Bund im Einvernehmen mit den Kantonen die Koordination oder vielleicht die Führung übernehmen. Und der Uli Maurer hat sich gegenüber der KKJPD so geäussert, dass sie eigentlich quasi nur im Fall, wenn wir einen Generaldüge einsetzen, also ist die Schwelle nicht viel zu hoch.
Also ich stelle mir nicht vor, dass man in der Zukunft die Armee mobilisiert und einen Oberbefehlshaber wählt, wenn Naturereignisse, auch wenn es viele Naturereignisse wären, vorkommen sind. Ich gehe davon aus, dass Naturereignisse primär von den kantonalen Führungsstäben müssen betreut werden und dass man dann in der Subsidiarität Elemente von der Armee dazu kann einsetzen kann, für die Kantone zu unterstützen, schweres Gerät zum Beispiel, Geniemittel etc., weil das die Armee hat. Dann muss aber die Armee auf ihrer Seite dafür sorgen, dass sie genügend solche Mittel hat und dass sie namentlich auch genug Soldaten hat, die dann überhaupt im Einsatz können sein. Das sehe ich vor allem als Problem. Ich denke, die Führung muss klar auf der zivilen Seite bei den Kantonen sein.
Ihr seid selber jemand, der grosse Militärerfahrung hat. Ihr habt selber ein Regiment geführt. Wenn ihr jetzt seht, was läuft, die Veränderungen, Reorganisation in der Armee, Abbau, Diskussionen, finanzielle Diskussionen, der sicherheitspolitische Bericht, verunsichert euch das, Hans-Jürg Käser?
Also ich stelle fest, dass die Verunsicherung sehr weit geht. Bei sehr vielen Leuten, auch bei ehemaligen Truppenkommandanten. Wir stellen fest, dass die VBS und damit die Armee in den letzten Jahren natürlich einen enormen Umbau mitgemacht hat. Und der Umbau hat auch Stellen gekostet. Der hat eine wesentliche Reduktion der Mittel mit sich gebracht, die für die Armee zur Verfügung stehen. Und irgendwann kann die Armee die Aufgabe nicht mehr erfüllen, was sie dafür konzipiert ist. Und wegen dem habe ich mir im sicherheitspolitischen Bericht erhofft, dass man nachher, wenn man das diskutiert hat, wenn man Mehrheiten gefunden hat, auch im Parlament, für was das die Armee braucht, dass man nachher weiss, wie die Armee soll aufgestellt werden, was sie für eine Struktur soll haben, auch was für eine Grösse. Und dann muss man nachher sagen, welche Mittel braucht es jetzt für die Aufgabe von der Armee auszuführen. Da muss man einfach wissen, dass die Armee ist die einzige strategische Reserve, die die Kantone im Sicherheitsbereich haben. Es gibt keine andere Reserve. Wenn ich vorhin gesagt habe, es gäbe 16'000 Polizisten in der Schweiz, dann ist das eine Tatsache. Wenn man eine strategische Reserve dazu einsetzen will, dann ist das nur die Armee.
Das heisst, ihr haltet den Abbauplan für falsch?
Das heisst, ich halte den Abbauplan dann für richtig, wenn man klar definieren kann, was Bedrohungslage ist, wenn man davon wegkommt zu meinen, Es gäbe konventionelle Kriege in Europa. Das wird sicher in den nächsten 10, 15 Jahren nicht geben. Da bin ich nicht der Einzige. Da sagen namhafte Strategen sagen eigentlich das Gleiche. Also muss man die Armee auf die Bedrohungen ausrichten, die effektiv vorhanden sind. Und Bedrohungen sind sehr viel vorhanden für die offene Gesellschaft, wie die Schweiz eine darstellt.
Und Abbau, das ist eine Bedrohung für euren Kanton. Der hat nämlich wichtige Militärstandorte, beispielsweise im Oberland Thun, wird möglicherweise betroffen sein. Macht euch das Angst?
Also der Abbau ist etwas, wo überhaupt Veränderung ist etwas, wo vielen Leuten immer Angst macht. Oder der Abbau von der Armee im Kanton Bern ist etwas, wo Arbeitsplätze würde kosten. Das ist namentlich in der Situation von der wirtschaftlichen Rezession sicher nicht willkommen. Ich bin noch nicht so pessimistisch. Ich will zuerst sehen, wie es da effektiv wirklich aussieht. Aber die Verunsicherung ist breit. Die ist auch im Zusammenhang mit dem Digger-Teilersatz breit. Das ist etwas, was mir eigentlich vor allem zu denken gibt. Dass man es auf der Ebene vom Bund schafft, dass der Bürger nur noch Fragezeichen hat, anstatt dass er Lösungen präsentiert bekommt, wo er sich nachher darauf einstellen kann.
Er hätte es lieber gehabt, wenn der sicherheitspolitische Bericht jetzt auf den Tisch gelegt wäre, wo man jetzt hätte diskutieren
können. Ja, ich hätte lieber gehabt, wenn das so, wie es ursprünglich angedenkt ist, in der Planung im Herbst 2009 die Diskussion hätte geführt werden können. Weil auch KKJPD hat sich eingebracht, hat ihre wichtigen Anliegen dort deponiert, andere Akteure sind angehört worden. Und wenn jetzt der Bericht so schlingert, dann ist das etwas, was mir zu denken gibt.
Ihr seid selber in den letzten Wochen im Schaufenster gestanden wegen ganz anderen Vorwürfen, die rund um den Vollzug in der Anstalt St. Johannsen entstanden sind, dass sie Straftäter entwichen, mehrere sogar. Wie habt ihr jetzt die ganze Geschichte erlebt?
Ich stelle fest, dass der Bürger, wenn ich an den Stammtisch gehe, der Eindruck hat, dass jeder, der eingesperrt ist in der Schweiz, der ist in einer 8 Quadratmeter Zelle und meistens an der Kette. Und die Wirklichkeit ist halt ganz ein anderes. Das Strafgesetzbuch hat als oberste Maxime die Resozialisierung. Und damit haben wir nicht nur im Kanton Bern, das ist ja ein eidgenössisches Gesetz, ist der Strafvollzug grundsätzlich in zwei Teile gegliedert. Es gibt den geschlossenen Vollzug und es gibt den offenen Vollzug. Und namentlich im offenen Vollzug will man darauf herwirken, auch mit therapeutischen Massnahmen, dass die Leute, die eingesperrt sind, im Hinblick auf ihre Entlassung dereinst wieder so zu Weg sind, dass sie, wenn sie rauskommen, eine Chance haben, wieder auf die Schiene zu kommen. Das ist unser Ziel. Und wir stellen fest, dass das verglichen mit anderen Ländern durchaus grundsätzlich gut funktioniert.
Der hat interne Untersuchung ja in die Wege geleitet, jetzt nach diesen Vorfällen. Er hat gesagt, Mitte November liege der Bericht vor. Liegt er jetzt auf dem Tisch? Das haben wir ja jetzt, Mitte November.
Das haben wir jetzt, ja. Bei mir liegt er am nächsten Dienstag auf dem Tisch. Und wir werden nachher noch in der nächsten Woche kommunizieren, welche Massnahmen, dass wir jetzt oder dass ich jetzt beschlossen habe, für eine Verbesserung von der Situation herzubringen. Ich habe Verständnis dafür, dass die Bevölkerung rund um die Strafanstalten oder die Massnahmenvollzugsanstalten gewisse Verunsicherung hat. Und es ist mir ein Anliegen, wieder Sicherheit herzubringen. Aber Gefängnisse im Kanton Bern sind grundsätzlich sicher.
Sie sind nicht als einer bekannt, Hans-Jürg Käser, der Kuscheljustiz verfolgt. Er steht jetzt auch vor einem wichtigen Wahlkampf im Kanton Bern. Sie gleich kantonale Wahlen. Ist davon auszugehen, dass jetzt da mit scharfen Konsequenzen die Sache gehandelt wird?
Also ich bin einer, der sagt, dass man im Zusammenhang mit dem allgemeinen Teil vom Strafgesetzbuch, wo bekanntlich in Kraft treten ist, zu weit gegangen ist, dass man dort Strafen ausgesprochen hat oder ermöglicht gemacht hat, die nicht zielführend sind. Also ich halte zum Beispiel überhaupt nichts von der Geldstrafe, von der bedingten Geldstrafe schon gar nicht. Und ich bin überzeugt, dass im Jugendstrafrecht wir nicht die richtigen Massnahmen haben, für solche Leute wirklich können zu bestrafen, dass es sie zum Umdenken anregt. Oder? Das ist ja eigentlich dort das Ziel. Ich hoffe mir, dass wir in dem Bereich vom Strafgesetzbuch und vom Jugendstrafrecht deutlich schärfere Lösungen werden finden. Aber das braucht seine Zeit. Und in Bezug auf St. Johannsen werden wir Massnahmen treffen, die mit Augenmass sind. Aber sie müssen klare Verbesserung von der Situation bringen. Wenn Nachlässigkeiten passiert sind, dann sind die zahnt und das wird die machen.
Ganz kurz zum Schluss, ihr seid ein Fan von Aphorismen. Ich habe noch eins. Narrensichere Systeme sind meist nicht von Narren geprüft. Ist das euer Lehrplatz aus dieser Geschichte?
Es ist ein Aphorismus, den ich noch nie gehört habe, aber gefällt mir gut. Und ich tue mir überlegen, ob der in diese Richtung geht.
Hans-Jürg Käser, merci vielmals für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.